Der RTDE-Podcast ganz Ohr.
Die Deutsche Tafelbewegung geht auf einen Vortrag der damaligen und 2020 verstorbenen Berliner Sozialsenatorin Ingrid Stamer vor der Initiativgruppe Berliner Frauen e.V. im Jahr 1993 zurück. Als Vorbild diente dabei das Konzept der New Yorker City Harvest. Noch zum Verzehr geeignete Lebensmittel, die nach den Gesetzen der Marktlogik ansonsten im Müll gelandet wären, wurden eingesammelt und an Bedürftige weitergegeben. Das Projekt traf einen Nerv. Heute gibt es in Deutschland mehr als 950 Tafeln und etwa 1,7 Millionen Menschen sind im Land der Exportüberschüsse auf Essensspenden angewiesen. Tendenz steigend. Durch die Corona-Krise und die mit ihr einhergehenden Maßnahmen zur Eindämmung der ausgerufenen Pandemie verschärft sich die Situation der Bedürftigen weiter. Bernau bei Berlin ist eine kreisangehörige Stadt mit gut 40.000 Einwohnern. Sie liegt wenige Kilometer nordöstlich der Berliner Stadtgrenze im Landkreis Barnim. Wie wirken sich Corona-Krise und Dauer-Lockdown konkret auf die Arbeit der Tafel und die Bedürftigen aus? Darüber habe ich mit dem Leiter der Bernauer Tafel, Peter Raske, gesprochen.
Hallo Herr Raske, seit wann sind Sie Leiter der Bernauer Tafel und wie kam es dazu, dass Sie sich in dieser Form überhaupt engagieren?
Ich bin seit 2016 bei der Tafel. Ich habe mich vorher schon ehrenamtlich engagiert. Das wurde dann aber mit meinem eigentlichen Beruf zu umfangreich, sodass dann irgendwann die Entscheidung stand, okay, knieße ich jetzt hauptamtlich rein oder nicht. Und da es immer mehr wurde, muss man ja leider sagen, es war gerade die Zeit der Flüchtlingskrise, habe ich mich halt für die Tafel entschieden, bewusst.
Immer mehr Menschen sind in Deutschland auf die sogenannten Tafeln angewiesen. Aktuell sind es etwa 1,7 Millionen, wenn ich mich nicht irre. Und das in einem der reichsten Länder der Welt. Was läuft Ihrer Ansicht nach generell schief?
Ich kann es ja nur aus Sicht der Tafeln sagen. Ich bin kein Politiker. Es ist sicherlich das, dass die Menschen von dem, was sie im Moment erarbeiten, in gewisser Weise nicht mehr leben können. Weil einfach mal, ich kann es Ihnen am Beispiel von Bernau sagen, Bernau hatte nach der Wende 20.000 Einwohner, wir haben jetzt über 40.000 Einwohner. Der Mietpreis hat sich entwickelt von 5 Euro noch was kalt bei über 10 Euro. So, da die Gehälter nicht wirklich maßgeblich mehr geworden sind oder auch überhaupt die Renten nicht mehr geworden sind, also muss man natürlich sagen, da ist ein Defizit und da springen dann die Tafeln ein.
Wenn wir gleich sicher nochmal drauf zu sprechen kommen, auf dieses Thema. Seit 2002 ist der Verein Bernauer Tafel in der Rüdnitzer Chaussee ansässig. Wie viele Menschen versorgen Sie eigentlich monatlich?
Wir versorgen über 1.000 Familien. Das können von einer Person bis zahlreiche Personen mit Familien, mit Kindern sein. Und wir sind halt im ganzen Barnim unterwegs, also im ganzen Landkreis. Außer in Eberswalde, unserer Kreisstadt, gibt es eine kleine Tafel.
Bereits im April 2020 hatte ja ein Kollege von mir von RT Deutsch mit Ihnen gesprochen. Und da sagten Sie, dass die Zahl der Bedürftigen um 40% gestiegen sei. Gegenüber welchem Zeitraum eigentlich? Und wie kommt es zu diesem enormen Anstieg? Oder wie kam es dazu und wie hat sich das jetzt weiterentwickelt?
Ja, die Tafelkundschaft oder die Tafelbewegung unterliegt immer Änderungen. Also als ich angefangen habe, war es halt akut die Flüchtlingssache, dass eben wirklich viele Flüchtlinge gekommen sind, Asylsuchende. Danach haben wir ganz stark gemerkt, waren viele Jahrgänge, die in Rente geschickt wurden, wirklich in Rente geschickt. Also wo Frau Merkel gesagt hat, die Wochen- und Erwerbsbiografie, das waren halt Menschen, die zu DDR-Zeiten einen Beruf gemacht haben, den es dann einfach nicht mehr gab. Die wurden dann weiter geschult oder beim Jobcenter betreut. Die sind jetzt 63 geworden und werden dann knallhart einfach in die Rente geschickt. Und der geringste Rentenbescheid, den ich hier genau gesehen habe, waren mal 345 Euro Altersrente. Und dazu bekommen die Leute dann halt noch Grundsicherung. Aber wie gesagt, bei steigenden Mietpreisen, Strompreisen wird leider, Gottes muss man sagen, vor allem bei alten Menschen zuerst am Essen gespart. Und da kommen wir dann halt ins Spiel und versuchen mit niedrigschwelligen Angeboten eben, ja, also über 50% der Tafelnutzer momentan sind Ältere und Rentner.
Wie hat sich da jetzt die Corona-Krise, ich meine, die ist ja schon jetzt ein Jahr alt, wie hat sich das so niedergeschlagen? Hat sich das auch in den Zahlen, in den angestiegenen Zahlen niedergeschlagen? Oder?
Wir haben zwei Phänomene, also wir reden mal von der ersten Welle und von der zweiten. In der ersten war es wirklich so, dass eben viele Ältere dann aufgrund von Bedenken eben nicht mehr kommen konnten. Wir haben in Bernau den großen Vorteil, dass wir die mobile Tafel haben, dass wir kontaktlos mit ehrenamtlichen Helfern an die Haustür Waren liefern können, die bestellt werden. Aber auch da waren immer große Vorurteile immer noch für die Tafeln. Wir wollen gerne helfen, aber wenn denn ältere Leute fragen, ist erkennbar, kommt der Mann von der Tafel. Meine Nachbarn sehen das, also das ist eine ganz hohe Hemmschwelle, überhaupt die Tafel zu nutzen. Und in der ersten Welle kamen auch viele Alleinerziehende mit Kindern dazu, die ihre Kinder, sag ich mal, für 30 Euro sonst verköstigen konnten in der Woche oder im Monat über Schulspeisung oder den Kindergarten. Das fiel dann komplett weg. Auch da sind wir dann eingesprungen, da sind natürlich die Zahlen nach oben gegangen. Mittlerweile bei der zweiten Welle ist es jetzt so, dass es wirklich schon die ersten, sag ich mal, die ihren Job verloren haben sind. Es sind zum Teil auch Selbstständige, die eben ein Friseurgeschäft hatten, bestimmte Sachen, die eben nicht mehr finanziert werden können oder durch Corona gesperrt sind. Auch die müssen ja irgendwo leben. Und jetzt ist halt der Punkt schon erreicht, dass da Ersparnisse einfach aufgebraucht sind.
Ja, da wollte ich eigentlich gerade jetzt drauf zu sprechen kommen, auf diesen Punkt. Im Zuge der Corona-Krise war im Frühjahr 2020 schon die Hälfte der bundesweit über 950 Tafeln sogar geschlossen, ja, oder auf einen Notbetrieb sozusagen runtergestutzt. Die Situation dürfte sich ja jetzt in der Zwischenzeit eigentlich kaum verbessert haben.
Also ich kann mal für die Tafeln sprechen, die hier auch in Nordbrandenburg noch sind. Ja. Es hat sich ein bisschen gebessert, auch bei uns. Also natürlich hatten wir viele ehrenamtliche ältere Helfer, die zu Risikogruppe gehören, die dann einfach mal, wo wir auch gebeten haben, dass sie nicht mehr kommen. Aber es haben sich halt auch viele junge Leute angemeldet. Also wir haben es auch immer publik gemacht, dass wir Hilfe brauchen. Und dann sind es halt eben Studenten, die eben keine Präsenzveranstaltung mehr haben. Es sind Azubis, wo dies erstmal Corona-bedingt geschlossen ist. Es sind Taxifahrer, die jetzt kommen, die eben nicht mehr fahren können, weil kein Bedarf, kein Geschäft mehr da ist.
Die jetzt hier hinkommen, weil sie bedürftig sind oder weil sie helfen wollen?
Weil sie helfen wollen.
Ah, also ja, okay.
Sie füllen sozusagen die Lücke auf, die sonst die Älteren, sag mal, gehabt haben, sind jetzt eben doch wirklich, kann man fast sagen, 1:1 auch durch Jüngere, nicht zur Risikogruppe gehörende, ehrenamtliche Helfer aufgefüllt worden.
Mhm. Ja, interessante Entwicklung natürlich.
Also da sind wir natürlich auch sehr stolz drauf, aber ich denke mal, das ist auch bedingt dadurch, dass Bernau da doch noch relativ zentral liegt. Ich denke, andere Tafeln, die auf dem flachen Land leben, haben dort größere Probleme als wir.
Ich hatte jetzt auch im Vorfeld natürlich ein bisschen recherchiert und da stand halt auch, dass es jetzt auch viele so mobile Fahreinheiten, sage ich mal, gibt, ja, wo die Tafeln halt zu den Menschen hinfahren, anstatt dass die Menschen jetzt hier hinkommen. Bieten Sie da auch solche Geschichten an?
Genau, das ist unsere mobile Tafel, aber wie gesagt, das ist jetzt keine Corona-Erfindung von uns.
Ja.
Dadurch, dass eben, ich sag mal, hinter Bernau fängt quasi schon das flache Land an von Brandenburg. Da ist einfach der öffentliche Nahverkehr gar nicht mal gegeben, um dass Menschen, selbst wenn sie bedürftig sind, hierher kommen können. Und darum haben wir schon frühzeitig, also 2013 haben wir, glaube ich, schon angefangen, die mit der mobilen Tafel zu beliefern. Durch Corona hat sich natürlich die Menge erhöht.
Ich würde gerne nochmal auf den Punkt zurückkommen, den Sie eigentlich vorhin schon angesprochen hatten, auf diese Steigerung, sage ich mal, der Bedürftigkeitszahlen. Könnten Sie das nochmal ein bisschen ausdifferenzieren? Also die ist ja doch jetzt auch Corona-bedingt ziemlich stark angestiegen. Sie erwähnten jetzt auch sehr viel jüngere Menschen, die durchaus kommen würden. Können Sie da nochmal drauf eingehen? Solo-Selbstständige hatte ich gerade auch gehört.
Genau, also
wie setzt sich das so ein bisschen genauer zusammen?
Man muss ja davon ausgehen, wer von den Älteren bedürftig war, der bleibt es. Also weil an der Rente ändert sich nichts mehr. Auch Studenten, die hatten halt einen Nebenjob, den gibt es nicht mehr. Im Sportfonds, in einem Fitnessstudio, am Tresen. Bestimmte Trainer auch, die irgendwelche Sportsachen angeboten haben. Friseure, die dann eben auch helfen kommen und sagen, Mensch, ich helfe euch, aber eigentlich bin ich auch bedürftig. Und das ergibt sich öfter, dass eben Menschen, die bedürftig sind, natürlich, wenn sie herkommen, sehen, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Wenn so ein Auto kommt, so ein Kühlfahrzeug, sind da eben mal auf den Schlag 1,5 Tonnen Lebensmittel, die wir so nicht weitergeben können. Also wir sortieren wirklich alles nochmal so, dass wir sagen, okay, das würden wir selber auch essen und nur das geben wir an die Menschen weiter.
Und jetzt sagten Sie auch, dass vor allem auch, natürlich auch Altersarmut bedingt, viele ältere Menschen natürlich bei der Tafel auch Gäste sein müssen, die aber auch natürlich eine gehörige Portion Angst haben. Aber die Menschen bleiben ja, wie Sie auch sagten, bedürftig. Wie ist dieses Dilemma aufzulösen? Also die Menschen sitzen jetzt zu Hause und haben einen knurrenden Magen oder wie muss man sich das konkret vorstellen?
Wie gesagt, wir probieren es wirklich so niedrigschwellig wie möglich zu machen, auch in Kooperation mit anderen Vereinen. Zum Beispiel, wenn wir sind in einem Viertel in Bernau, sag ich mal, wo auch viele Ältere wohnen, weil günstige Mieten sind. Dort ist halt die Volkssolidarität, die ist ja öfter mal auch im Osten noch aktiv. Dort haben wir halt an einem Tag den Raum mitgenutzt, man sieht halt nicht, wenn man reingeht, ob man zur Volksrealität gehört, zur Tafel. Man kommt auch mit einer Tasche raus, sozusagen ist es halt niedrigschwellig. Wir brechen das runter und sagen, kommt doch einfach mal gucken, nehmt euch das an. Man muss viel mit den Leuten reden, dann kann man Vertrauen schaffen und dann kommt man auch wieder bei den Älteren, dass man die nutzen kann.
Es geht viel um wirklich auch Ängste abbauen, Vertrauen gewinnen, genau. Und um da trotzdem noch an die Menschen heranzukommen. Nun ist ja jetzt seit einem Jahr, wird natürlich hauptsächlich jetzt von der Corona-Politik oder von Corona allgemein gesprochen in Politik und Medien. Ja, gleichzeitig haben aber diese Maßnahmen der Regierung natürlich halt auch ihre Schattenseiten, läuft unter dem Namen Kollateralschäden. Wie bewerten Sie da also diese Diskrepanz zwischen den Maßnahmen einerseits und den sogenannten Kollateralschäden, die sich daraus ergeben, andererseits? Sammeln Sie da Erfahrungen? Kommen da Menschen manchmal zu Ihnen und sagen, Mensch, also irgendwo geht das für mich nicht mehr zusammen? Oder?
Eigentlich sind wir ein Kollateralschaden auch der Politik, weil keins der Überbrückungsprogramme oder Hilfsprogramme. Wir haben einmal, sag ich mal, in der ersten Welle gab es mal, dass Tafeln eine Unterstützung bekommen haben. Es ist in ganz wenigen Bundesländern, dass wirklich Tafeln finanziell irgendwo unterstützt werden. Und wie gesagt, hier in der Nähe, rund um Berlin, gibt es keine großen Firmen. Ich kann nicht eben mal Daimler anschreiben und sagen, Mensch, ich brauche für meinen Strom und meine Miete mal 30.000 Euro, könnt ihr mir helfen? Hier sind kleine Handwerkerbetriebe, die selbst jetzt nach der Existenz gucken oder gar nicht mehr existieren, die vielleicht mir früher mal 500 Euro spenden konnten. Und auch so müssen wir halt gucken, allein für unsere Kühlzellen brauchen wir im Jahr 14.000 Euro an Stromkosten. Und so blöd es klingt, zur Unzeit wurde uns von unserem Vermieter hier auch noch gekündigt. Also wir müssen auch noch die Länder verlassen. Also eigentlich, wie gesagt, also auch die Tafeln kämpfen uns überleben. Ja. Da schließe ich mich nicht aus.
Auf den letzten Punkt wollte ich gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Sie haben es erwähnt, eigentlich sind wir selber der Kollateralschaden. Also das finde ich schon sehr eindrücklich. Man stellt sich ja schon auch die Frage, wie kann das sein? Also es gibt immer mehr arme Menschen in Deutschland. Ja, die Altersarmut greift um sich. Seit der Mitte der 90er Jahre gibt es das Phänomen der Tafeln in Deutschland und die Menschen sind darauf angewiesen. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt und trotzdem sind immer mehr Menschen da, die zur Tafel müssen. Wie bewerten Sie das einfach? Also ich meine, Sie sind ja jeden Tag damit konfrontiert. Sie sind kein Politiker natürlich, aber Sie werden ja auch ihre Ansicht dazu haben, sage ich mal.
Ja, wie gesagt, also die Tafeln sind ja eigentlich, als es mal gegründet wurde von Sabine Werth in Berlin, gar nicht mal gestartet, um Bedürftigen zu helfen. Das ist ja der positive Nebeneffekt. Eigentlich wurde die gemacht, um Lebensmittel vor der Verschwendung zu retten. Also das ist ja eigentlich unsere Hauptaufgabe, dass die überhaupt erstmal gar nicht sozusagen zu gut für die Tonne, heißt es immer, dass das erst gar nicht weggeschmissen wird. Mhm. Und selbst da kratzen die Tafeln momentan immer noch, sag mal, oben am Spitze des Eisbergs. Es wird immer noch viel zu viel schon bei der Herstellung, wenn die Gurke nicht ganz gerade, nicht ganz grün ist. Und ich denke mal, da beginnt auch das Problem, dass wer zum Beispiel bei so einem dort arbeitet, haben wir im Sommer gemerkt, als die Einreisebeschränkungen waren, es gibt keine Deutschen mehr, die irgendwie den Spargel abbauen, die Gemüse besorgen oder sich drum kümmern und beackern. Schon da beginnt ja das Problem eigentlich. Und wer heute, sag ich mal, den Mindestlohn bekommt, der kann sich davon auch nur für das Alter zurücklegen. Also ich kann eigentlich sagen, wer heutzutage den Mindestlohn bekommt, ob der nur angepasst wird oder nicht, das ist mein Tafelkunde in der Zukunft. Der kann sich nicht privat Renten versichern oder irgendwas zur Seite legen. Das reicht gerade so, dass er vielleicht nicht die Tafel nutzen muss, aber mehr ist es auch nicht. Und ich denke, auf dem Rücken derer, die eben den Mindestlohn oder geringfügig beschäftigt sind, ja, sicherlich gibt es wenig Arbeitslose in Deutschland, aber es ist in gewisser Weise teuer erkauft.
Man spricht ja auch nicht umsonst von einer sozialen Katastrophe auf Zeit, die sich da anscheinend, oder ne, eine Bombe, Zeitbombe oder sowas, ne, die sich da jetzt gerade anbahnt und aufgrund von Corona natürlich jetzt auch nochmal irgendwo sich da bahnbricht, aufbricht.
Genau, also Corona ist eigentlich das Brennglas gerade auf die Gesellschaft, was eigentlich schon vorher schiefgelaufen ist, ist jetzt, sag ich mal, im letzten Jahr nochmal so richtig zur Geltung gekommen, weil es eben für viele akut geworden ist.
Herr Raske, der Dachverband der Tafeln in Deutschland hat die Politik dazu aufgerufen, bei der Bekämpfung der Corona-Krise stärker auch die Bedürfnisse armer Menschen zu berücksichtigen. Nach zähem Ringen hat sich ja die Koalition am 9. Februar jetzt auf das Sozialschutzpaket 3 geeinigt. Frühestens ab Mai kann allerdings dieser einmalige Zuschuss von 150 Euro für Hartz-IV-Bezieher und andere bedürftige Menschen ausgezahlt werden. 150 Euro als einmaliger Zuschuss. Wie bewerten Sie jetzt dieses Rettungspaket?
Also ich kann es an einem ganz einfachen Beispiel, sag ich mal, also Sie sehen mich ja hier auch mit der medizinischen Maske sitzen. Das muss ich auch für all meine Mitarbeiter vorhalten. Ich weiß, was die kosten. Und wenn jetzt, sag ich mal, ein bedürftiger Mensch einen Supermarkt aufsuchen möchte, muss er sowas auch haben. Nicht alle sind vorerkrankt, muss man sagen, dass sie eine FSP2-Maske. Wie gesagt, allein so eine Packung, soweit das beschlossen wurde, gehen die Preise ans Astronomische. Also selbst ich bin auf der Suche, wenn ich zum Beispiel einmal Handschuhe brauche, muss ich wirklich fast eine Woche die Preise vergleichen, damit ich irgendwas finde, was lieferbar und auch bezahlbar ist. Und da ist natürlich dieser Betrag verschwindend gering für Menschen, die wirklich bedürftig sind.
Diesen Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, den fand ich aber sehr interessant, wirklich, dass Sie gesagt haben, also eigentlich die Idee der Tafel war ja gar nicht unbedingt jetzt hier die steigende Armut aufzufangen, sondern viel eher zu sagen, wir wollen nicht, dass diese Lebensmittel hier in dieser Konsumgesellschaft, Wegwerfgesellschaft, da die Lebensmittel einfach tja, in den Müll wandern. Ja? Aber was hat sich eigentlich seitdem getan? Gibt es da irgendwo eine höhere Sensibilität? Sie hatten es jetzt irgendwo auch angedeutet, was bei den Supermärkten zum Beispiel. Ja, die Gurke, die nicht die Norm der EU erfüllt, wird die immer noch weggeschmissen? Oder gibt es da eine andere Form von Sensibilität, dass man sagt, nee, Moment mal, also hier sind die Tafeln und es gibt bedürftige Menschen?
Es gibt zwei Sachen. Zum Ersten, wir merken natürlich immer, dass was auch gut ist. Also das sage ich gar nicht mal. Es ist gut, dass die Konzerne oder die Lebensmittelversorger bewusster bestellen. Also nicht mehr, es muss nicht mehr alles in den Regalen liegen. Also sonst, man kennt ja schon, es gibt eigentlich das ganze Jahr Erdbeeren. Oder es gibt das ganze Jahr Himbeeren. Wo die denn überall schon herkommen. Also da merken wir wirklich, dass das fährt zurück. Zu dem Herstellungsprozess, was ich meinte, mit dem, ob es ganz gerade, da gab es ja Versuche von den Händlern, dass man eben auch so eine Produkte oder die eben nicht der Norm entsprechend sind, an den Kunden weiterzugeben, aber die Kunden möchten das nicht. Und das setzt eigentlich schon ein, wir machen Projekte mit Kindergärten. Und da geht es halt auch um Verschwendung und auch in gewisser Weise um Armut, aber es geht erstaunlicherweise eben auch darum zu erkennen, dass ganz viele junge Menschen, Kinder, das gar nicht mehr zuhören können, was das ist. Also sie haben bestimmte Produkte, die sie haben immer, meinetwegen eine Gurke oder sowas. Aber wenn ich dann dorthin komme mit so einer Kiste mit Gemüse, da ist eine Zucchini drin, dann ist das für viele Kinder eine große Gurke. Also Paprika geht dann noch, aber bestimmte Sachen wie zum Beispiel Sellerie oder bestimmte Sachen, die man vielleicht sonst eher TK kauft und nie in Form gesehen hat, da haben Kinder einfach schon große Lücken. Das haben wir auch gemerkt während der ersten Corona-Krise, als dann wirklich junge Eltern angerufen haben und die gefragt haben, Herr Raske, ich war heute bei Ihnen bei der Tafel, ich habe jetzt das und das, sagen Sie mal, was kann man denn daraus noch zubereiten? Also selbst da ist es halt eben, ja, es wird viel fertig gekauft, viele Fertigprodukte werden auch konsumiert und das Eigentliche, woraus das dann hergestellt wird, ist vielen Menschen dann nicht mehr plausibel oder haben keine Erfahrung damit, sagen wir mal so.
Also das Konsumverhalten der Menschen selbst hat sich ja auch schon jetzt im Laufe der Jahrzehnte extrem geändert. Und wie Sie sagen, sind das die Menschen oft selber, die dann bestimmte Produkte letztendlich anfragen und mit anderen gar nichts mehr anfangen können.
Ja, ja. Es ist interessant. Also wir haben das gemacht, als wie gesagt die Flüchtlingskrise war, haben wir das bewusst mit den Asylbewerbern gemacht. Einfach auch den Horizont. Also wir haben mit denen zusammen gekocht und haben sie halt gemerkt, okay Mensch, Blumenkohl schmeckt vielleicht so ähnlich wie in Syrien, was auch immer. Kann man so und so würzen, kann man so und so machen. Das wurde angenommen und eigentlich, muss man sagen, müssen wir das jetzt hier für unsere deutschen Mitbürger und Kinder vielleicht auch wieder einführen, dass in den Kindergärten, ja, eben, da wird ja auch bewusst ausgewählt, die Essen, die geliefert werden. Es ist ja meist so, dass es dann eben auch dem Geschmack der Kinder entspricht. Meinetwegen Fischstäbchen oder was auch immer, was man halt kennt.
Aber nochmal auch das Stichwort jetzt hier, Schulspeisung, sage ich mal. Also ich meine, die fällt natürlich jetzt auch in Zeiten der Corona-Krise oder des Lockdowns, fällt das natürlich jetzt flach. Ja. Das wirkt sich doch wahrscheinlich auch auf die Kundschaft der Tafeln aus. Also dass jetzt hier die Familien oder nicht.
Leider, es ist so. Wer halt wenig Geld hat, ist natürlich mit, meist wird es ja auch noch von der Stadt oder vom Land irgendwie unterstützt, so eine Schulspeisung, damit wirklich alle Kinder ein warmes Essen mindestens einmal am Tag haben. Ist auch sehr vernünftig, finde ich. Aber wie gesagt, viele Eltern stoßen halt auch an ihre Grenzen. Weil es ist ja nicht nur die Kinder zu betreuen oder zu bekochen. Es ist dann noch Homeschooling und vielleicht eben noch so ein minder bezahlter Job, den nebenbei noch irgendwo 25 Stunden auf Niedriglohnbasis machen muss. Das kommt alles zusammen und ja, auch da springt die Tafel ein.
Ja, und der Vorsitzende des Bundesverbandes Deutsche Tafeln, Jochen Brühl, forderte die kurzfristige Erhöhung der Hartz-IV-Sätze um 100 Euro im Monat. Wie sinnvoll ist so eine Geschichte? Also
ja, wir haben ja schon drüber gesprochen. Also die Lebensmittel sind ja auch nicht preiswerter geworden in der Corona-Krise, kann man ja so nicht sagen. Da haben viele Händler sich sicherlich auch, ich will nicht sagen gesund gestoßen, aber auch gut dran verdient. Und wenn dann halt noch so eine Sachen wie Schutzausrüstung, sag ich mal, wie vielleicht Desinfektionsmittel, Mundschutz hinzukommt, da können Menschen mit wenig Geld sich wenig schützen.
Ja, die Lebensmittelpreise sind in den letzten 10 Jahren enorm angestiegen, sogar jetzt parallel zu dieser ganzen Geschichte. Klar, das ist so eine Art Teufelskreis, der sich da durchaus Bahn bricht und jetzt halt, wie Sie auch sagten, durch die Corona-Krise einfach wie unter einem Brennglas diese ganzen Geschichten auch nochmal sehr akut werden. Sie erwähnten auch die Tatsache, dass Sie letztes Jahr die Kündigung hier im Haus hatten. Ja, der Investor wollte Sie ganz gerne, ja, ich weiß jetzt nicht, auf die Straße setzen. Ja, auf jeden Fall sollten Sie bis zum Ende des Jahres, meine ich jetzt hier, den Standort auch geschlossen haben. Was war das für eine Geschichte?
Wir sind halt nur Mieter. Wir sind nicht Eigentümer der Liegenschaft hier. Und auch da hat sich dann eine nutzbringende Nachnutzung nach uns ergeben. Und dementsprechend wurde halt uns, ich denke, im Zuge der Corona-Krise vielleicht so, wie hat als Kollateralschaden oder fällt denn in der anderen schlechten Presse nicht weiter auf, das so gemacht. Ich bin ganz glücklich, wir sind mit der Stadt Bernau eigentlich schon kurz vor der Unterschrift für eine endgültige Lösung, dass die Stadt Bernau uns mit einer neuen Liegenschaft, mit einer neuen Halle unterstützen kann. Auch die muss natürlich erst gebaut werden und ja, momentan sind wir hier nur geduldet.
Ja, okay, weil darüber hatte ich mich jetzt nichts gefunden. Was ist jetzt eigentlich gerade der aktuelle Stand der Dinge? Also die Stadt Bernau hat da eventuell für Sie da eine Lösung gefunden, ja? Aha, okay. Und was würde dann jetzt hier entstehen? Was ist der Wunsch des Investors, was hier entstehen soll? Wissen Sie?
Ich habe viele Vermutungen. Also das, was mir mal zutragen wurde, war, dass wahrscheinlich ein Aldi-Markt herkommt. Bestätigen kann ich es nicht. Wir werden abwarten müssen. Auf jeden Fall wird es, sag mal, eine Nachnutzung geben, die mehr Mieteinnahmen bringt, als wir sie als Tafel einfach abbringen können.
Herr Raske, jetzt hier für die Bernauer Tafel. Was sind eigentlich jetzt aktuell die größten Herausforderungen, vor denen Sie jetzt stehen, auch im Zuge jetzt der Corona-Krise, im Zuge des, sage ich mal, des Wandels, auch der Zusammensetzung der Kundschaft? Wie sieht das aus? Was steht jetzt gerade für Sie an? Was sind die Herausforderungen?
Bei den großen Herausforderungen, die wir immer haben, sind genug ehrenamtliche Helfer zu finden und die uns unterstützen können. Und natürlich, um Spenden einzuwerben, weil, wie gesagt, es muss alles nun mal bezahlt werden. Die großen Unterstützer in der Region fehlen. Wir probieren natürlich immer durch bestimmte Förderprogramme noch, es gibt ja die Lidl-Fundspenden auch über Tafel Deutschland, bestimmte Projekte umzusetzen. Aber wie gesagt, der tägliche Strom muss halt irgendwoher bezahlt werden.
Herr Raske, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Das war der RTDE Podcast.